Egal, wie viel man sich mit dem Thema beschäftigt, man hat Vorurteile in irgendeiner Art und Weise. Und das ist auch total menschlich, die zu haben. Ich finde es nur wichtig, an einer Stelle, insbesondere in der man als HR-Leitung eine weiter gefasste Verantwortung für Personal hat, sich dieser Punkte ganz glasklar bewusst zu werden.
HR ungeschminkt. Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Annika, zu einer weiteren Folge von HR ungeschminkt. Ich freue mich sehr.
Hallo, liebe Anjali, ich freue mich auch sehr.
Für alle die, die jetzt erst angefangen haben, die jetzt frisch neu reinhören und in dem Team HR ungeschminkt sind, wir haben schon 3 Pilotfolgen aufgenommen, die Annika und ich. In denen sprechen wir einmal zur Einordnung, was ist HR, also ein bisschen Kernfunktion, wo gehört das hin? In Folge 1, in Folge 2 über die Erwartungen an HR aus unterschiedlichen Perspektiven im Unternehmen. Und die 3. Folge geht über den Arbeitsmarkt und die Aussichten. Seit letzter Woche sind wir in unserer ersten Staffel und weil wir natürlich HRlerInnen sind, folgen wir der Employee Journey. Das bedeutet, wir fangen jetzt mal ganz vorne an und reden darüber, wie man das richtige Personal ranholt. Oder wie man es in Fancy sagt, how to attract the right talent. Und Annika, dann würde ich gerne noch 2 Feedbacks mit dir teilen, die uns erreicht haben.
Sehr gerne.
Das erste Feedback hat mich ganz besonders glücklich gemacht. Ich habe jetzt von vielen HRlerInnen gehört, dass sie es ganz toll finden, dass wir so authentisch über HR reden. Um nicht zu sagen ungeschminkt. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir das machen und dass mich das unheimlich glücklich macht. Und ich glaube, das liegt daran, weil wir so über HR reden können, ohne dass wir im Hinterkopf haben müssen, wie unser Arbeitgeber das nicht macht. Als Beispiel, wenn wir jetzt erzählen, wie total wichtig es ist, Gehaltsbänder zu haben und dann in einem von unseren Unternehmen keine Gehaltsbänder gemacht werden, dann ist das natürlich irgendwie ein bisschen blöd, wenn man montags darüber redet, wie super relevant die sind und das nur so gute HR ist und man dann aber selber das gar nicht hat. Und ich habe genau das gleiche Gefühl, wie ich damals hatte, als ich an der Uni HR gelehrt habe, dass man wirklich so richtig toll ohne Politik über wie wäre perfektes HR reden kann. Und das macht mich total glücklich und erinnert mich noch mehr daran, wie sehr ich HR mag. Und es hat mich total gefreut, dass die Community das auch so gefühlt hat. Und das wollte ich dir auch sagen.
Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Ich muss sagen, mich freut das gerade auch riesig, das zu hören, weil ja genau das die Intention war, mit der wir unseren Podcast gestartet haben. Auch wenn im täglichen Doing so nicht alles immer perfekt, 100%ig ist. Nichtsdestotrotz muss ich wirklich sagen, ich habe auch gerade nicht das Gefühl, dass ich hier in irgendeiner Form mit dir was bespreche, was ich in meinem Job nicht so umsetzen kann oder tue. Und
Darf.
Ja, richtig. Und ich finde es cool, dass man das auch anscheinend merkt, dass wir beide für das Thema wirklich brennen und auch da, dass wir beide uns jetzt nicht in einem Podcast verstellen und in irgendeiner Form uns ewig lange darauf vorbereiten, dass wir skripten, was wir erzählen, sondern es halt authentisch und von Herzen kommt, wie wir es auch wirklich machen.
Aber vielleicht da einmal auch für die Community. Leute, was wir jetzt nicht gesagt haben, ist jeder, der nicht die 100% perfekte, theoretische, people-zentrierte HR-Arbeit macht schlechte HR-Arbeit. Natürlich gibt es immer eine Limitation durch Ressourcen oder Zeit. Das ist überhaupt nicht das Thema. Und gerade bei dem Beispiel Gehaltsbänder zu bleiben, es wäre natürlich perfekt, wenn wir die von Anfang an glatt ziehen. Aber natürlich wissen wir, wenn man im Nachgang Gehaltsbänder einzieht, bedeutet das, dass man Leute hochziehen muss. Das bedeutet, dass man Geld dahin allokieren muss. Und da kann es natürlich sein, dass man nicht sagen kann, wir ziehen jetzt alle hoch. Also ich wollte nur einmal sagen, ich liebe, dass wir HR und HR-Maßnahmen und People and Culture gerade unpolitisch diskutieren können, ohne dass wir uns Gedanken machen müssen, ob das dem widerspricht, was vielleicht letzte Woche im Company-Update besprochen wurde. Jetzt möchte ich dir noch ein Feedback vorspielen, was mich erreicht hat. Und ich habe letzte Woche schon versucht, das Feedback anzubringen. Und wie gut das geklappt hat, würde ich dir gerne mal vorspielen. Wir haben das Feedback gekriegt, dass wir ein bisschen viele englische Wörter benutzen. Deswegen versuchen vielleicht einmal zu erklären. wo steht für dich Talent Acquisition in diesem ganzen Business Alignment Framework? Das ist mein Satz. In 13 Sekunden von, wir haben das Feedback gekriegt, dass wir ein bisschen viel Englisch benutzen, deswegen auf Deutsch. Wo steht Talent Acquisition im Alignment mit dem Business Framework? Ist es eigentlich mein Ernst?
Wir sprechen auch viel zu viel Denglisch. Mir fällt es auch häufig auf, nachdem ich den Satz beendet habe. Und das Witzige ist, ich reg mich teilweise bei Menschen auch total darüber auf, wenn sie so viel Denglisch reden und tue es dann selber. Ich glaube, da würde ich unserer Community nur sagen, wir versuchen es, wir geben unser Bestes. Das nach vorne raus zu ändern, ja, ich glaube tatsächlich einen Grund, warum dem so ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anjuli, bei About You ist unsere Unternehmenssprache tatsächlich Englisch. Das heißt, alle fachlichen Meetings laufen tatsächlich auf Englisch. Teilweise fällt es mir deswegen total schwer und das englische Wort kommt einfach zuerst in den Kopf gesprungen. Wir wissen natürlich noch nicht, wie gut wir das umgesetzt bekommen, aber wir geloben Besserung. Wir tun unser Bestes. Anjuli und Annika waren stets bemüht.
Letztes Housekeeping-Thema. Diese Staffel geht alles um Talent Acquisition und wir haben fantastische Gäste. Wir gehen wirklich einmal von ganz vorne, ganz groß, was ist Talent Acquisition, in Deep Dives. Wir haben fantastische Gäste, die mit uns über Employer Branding auf TikTok reden. Wie hire ich medizinisches Personal? Wir sind allerdings meist in der LinkedIn-Schreibtischbubble unterwegs. Und für uns wäre es unheimlich spannend, einmal darüber zu reden, wie ist Talent Acquisition, wie ist Recruiting außerhalb dieser Schreibtischbubble? Also der Aufruf geht an euch, wenn ihr tätig seid in der Personalbeschaffung für klassische Nicht-Schreibtischberufe, also all das in der Blue-Collar-World, meldet euch bei uns. Wir hätten super Lust, euch zu interviewen, ein paar Fragen zu stellen, um auch einfach mal zu zeigen, wie muss ich denn vorangehen, wenn ich Gärtnerinnen suche, Pflegerinnen, Lehrerinnen, HandwerkerInnen, was auch immer. Ich habe 1000 Richtungen bestimmt vergessen, aber bitte meldet euch bei uns, wenn ihr mal darüber reden wollt, was Recruiting ist, wenn man nicht einfach nur auf LinkedIn posten kann, looking for a new Marketing Manager.
Das wäre wundervoll, wenn wir da von euch ein paar Vorschläge und Einsendungen kriegen. Und auch da an alle Personen, die im ähnlichen Bereich tätig sind wie die Anjuli und ich, wir sagen damit jetzt nicht, dass es ein totaler Zuckerschlecken immer ist, gerade Techies einzustellen in großen Mengen, wenn man nicht die Gehaltsbänder der großen US-Tech-Firmen zahlen kann. Nichtsdestotrotz, es gibt auch Berufe, bei denen kann man kein Homeoffice machen, so. Ich finde das total wichtig, da mal zwischendurch nach links und rechts zu schauen und dann nochmal einen Realitätscheck zu machen, was passiert im eigenen Unternehmen und geht es uns eigentlich allen gerade so schlecht oder nicht.
Nach dem Housekeeping, liebe Annika, freue ich mich total, dass wir jetzt ganz frisch in die dritte Folge der ersten Staffel eintauchen. Wir haben erstmal darüber geredet, was ist denn Recruiting, was müssen die machen, Tätigkeiten, mit denen du dich vielleicht auch sichtbarer machen kannst, mehr wertschöpfende Arbeit. Letzte Woche haben wir dann darüber geredet, wie man Talent Acquisition einordnen muss im Unternehmensrahmen und dass das passen muss. Und heute reden wir darüber, und darüber freue ich mich ganz besonders, wie wir ein diskriminierungsfreies Recruiting aufbauen können. Weil, auch wenn wir das alle gerne gar nicht so selber wahrhaben wollen, wir alle haben Vorurteile, wir alle haben bestimmte Stereotypen im Kopf. Und gerade im Recruiting oder wenn man an der Stelle sitzt, zu entscheiden, wer im Unternehmen arbeitet oder nicht und das Screening macht, ist es natürlich umso wichtiger, dass man sich diesen Vorurteilen, die wir alle haben, bewusst ist und eben auch weiß, wie kann ich Prozesse und Strukturen so anpassen, dass diese Diskriminierungen möglichst klein gehalten werden.
Super wichtiges Thema. Und ich finde einen Punkt, den du jetzt mehrfach gesagt hast, den möchte ich gerne absolut dick und fett unterstreichen. Und zwar ist es das Thema, dass wir alle diese Vorurteile haben. Sich dem bewusst zu sein, ist schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Weil egal wie sensibilisiert man ist, egal wie viel man sich mit dem Thema beschäftigt, man hat Vorurteile in irgendeiner Art und Weise. Und das ist auch total menschlich, die zu haben. Ich finde es nur wichtig, an einer Stelle, insbesondere in der man als HR-Leitung eine weiter gefasste Verantwortung für Personal hat, sich dieser Punkte ganz glasklar bewusst zu werden und entsprechend dagegen zu wirken, sich weiterzubilden und sich einfach regelmäßig selber auf den Prüfstand zu stellen, ob man neue unbewusste Themen dazu gewonnen hat und ob man nach wie vor ein möglichst diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld schafft.
Ich hatte überlegt, dass man das sehr gut an 4 Oberbegriffen festmachen kann. Und zwar einmal würde ich gerne darüber reden, was ist bei der Stellenausschreibung zu beachten? Wen möchte ich damit ansprechen? Gibt es vielleicht Sachen, die tendenziell eher Männer ansprechen, eher Frauen, eher marginalisierte Gruppen, eher Gruppen, die eh schon sehr prominent in bestimmten Bereichen sind? Dann dieses ganze Thema Biases, also Vorurteile und Stereotypen. Dann das ganze Thema Anforderungsprofile, also suche ich überhaupt den, den ich suche und wie frei kann ich suchen? Also wie sehr suche ich auch in meiner Bubble und tendiere dazu, mich nochmal in klein einzustellen und dann am Ende eben einmal noch die Lanze brechen für Gehaltstransparenz. Ich bin auf das Thema aufmerksam geworden und habe mich viel mit dem Thema diskriminierungsfreie Recruiting-Techniken beschäftigt, eigentlich über einen Umweg, weil ich viel über die Gender Gaps gesprochen habe und gelesen habe und wie viele Gaps es davon gibt. Also es gibt natürlich jetzt gerade heute wieder großes Thema, den Gender Pay Gap. Wir haben aber auch das ganze Thema Safety Gaps. Also medizinisch gehen wir eher vom Standard-Mann-Typ aus in der Forschung. Die Crash-Test-Dummies sind auf Männer ausgerichtet und nicht auf weibliche Körper. Und ja, ich weiß, seit 22 haben wir den ersten weiblichen Crashtest-Dummy. Fun Fact, der wird nur auf der Beifahrerseite getestet. Und viele dieser Gender Gaps sind ja gar nicht in der Diskriminierungsabsicht begründet, darauf bin ich fest von überzeugt, sondern dass man einfach als diesen Stereotypen, als die Blaupause das männliche Bild vor sich hat. Und so ist mir aufgefallen, ist es ganz, ganz oft in Stellenausschreibungen auch, weil man ganz oft eben den Leiter Personal, MWD, vor sich hat, aber eben den Leiter Personal sieht. Da ist schon der erste Hebel, den wir drehen können, indem wir einfach einmal hinterfragen, wen sehe ich denn, wenn ich die Stellenausschreibung formuliere?
Es gibt so ganz tolle Plakate in Berlin, habe ich letztens eins gesehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Achtung, Englisch. Imagine a CEO. Is it a man or a woman? Imagine someone crying in the office. Is it a man or a woman? Ich finde, das rüttelt total wach. Meine ersten Assoziationen, bin ich ganz ehrlich, jetzt selber Frau in Führungsposition in der Wirtschaft seiend. Die erste Assoziation war eine männliche Person. Die zweite Assoziation war eine weibliche Person. Und ich finde, das Thema Diskriminierung geht nochmal über die Geschlechterstrukturen. Ich glaube, wir können da Ewigkeiten drüber reden, nochmal viel weiter hinaus in Richtung alle Dimensionen kultureller Vielfalt. Aber lass uns gerne bei den Gender-Themen zuerst einmal bleiben.
Das ist total richtig, was du sagst. Und diskriminierungsfrei bedeutet natürlich nicht nur Männer und Frauen. Ich habe allerdings in vielen Studien, wenn man sich die auf einer Metaebene anguckt, schon gemerkt, dass wenn wir sagen, wenn wir mehr Frauen ansprechen, sprechen wir auch mehr marginalisierte Gruppen mit an. Mein Gefühl ist, dass insgesamt zu sagen, ich versuche insgesamt, dass ich nicht einen Stereoprototypen vor Augen habe, sondern dass ich da offener bin, schon ganz viel hilft. Ich liebe die Plakate in Berlin. Für mich der Aha-Effekt, was diese Male Gaze, also die männliche Perspektive angeht, war 2018. Erinnerst du dich, als 2018 in Thailand diese Schulklasse in der Höhle verschüttet wurde?
Tatsächlich, ich erinnere mich aber nicht mehr so richtig im Detail, wie dann die Rettung letztlich stattfand. Aber ich erinnere mich, dass da mal was war, ja.
2018 sind Kinder dort verschüttet worden und mussten gerettet werden. Das war sehr, sehr groß in der Presse und da sind sehr viele Taucher, haben versucht, zu den Kindern zu kommen. Und in der Presse war immer von Tauchern die Rede. Und in meinem Kopf war total klar, da sind ganz viele Männer, die versuchen zu tauchen. Und irgendwann viel später habe ich gelesen, dass ein signifikanter Teil dieser Taucher Frauen waren. Und da habe ich gemerkt, ich hatte null, auch nur eine Frau im Blick.
Spannend, ja. Stimme ich dir zu. Ich versuche es jetzt mal gerade selber zu reflektieren und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch primär Männer im Kopf.
Wenn ihr das nächste Mal euch überlegt, wen suchen wir, stellt euch das Bild vor und hinterfragt ganz konkret, ist da gerade ein heterosexueller mit 30er BWL-Justus vor eurem Auge oder nicht, weil ihr werdet...
Vorurteil BWL-Justus.
Ja, klar, auch das, weil ihr werdet das danach ausschreiben. Und wenn ihr mal wirklich das Experiment für euch selber machen wollt, guckt mal ein paar von euren alten Stellenausschreibungen durch, wen ihr bei welcher Rolle im Kopf hattet und wen ihr wirklich geheiert habt. Und das war für mich das erste Learning, wo ich so krass gemerkt habe, oh mein Gott, bei jeder HR-Stelle suche ich nach einer HRlerin, bei jeder Engineering-Stelle suche ich eigentlich nach einem Engineer und freue mich, wenn eine Engineering kommt.
Jetzt aber eine persönliche Frage. Hast du schon mal auf eine Stellenausschreibung geguckt? Wir sagen jetzt, wir haben eine Stellenausschreibung von einem Unternehmen, wo du selber sagst, das findest du total attraktiv als Company. Du weißt, es hat ein gutes Produkt, eine gute Kultur. Also einfach was, wo man sagt, man liest die Stellenausschreibung und sagt, ja, das klingt total interessant. Und dich dann selber persönlich nicht angesprochen gefühlt von der Stellenbeschreibung, weil sie zu männlich formuliert war. Hattest du das schon mal für dich persönlich?
Super spannend, dass du das fragst. Ich habe am Freitag bei dem Xena Tech in Women Summit genau darüber geredet, weil jemand gesagt hat, ich habe mich noch nie nicht beworben, weil da zu männliche Worte standen. Ich habe das auch noch nie gemacht. Ich glaube aber, das ist auch nicht so ein Problem, das du und ich haben und auch nicht die Dame, mit der ich da am Freitag geredet habe, weil ich glaube, wir sind ja schon jemand, die in dieser Businesswelt groß geworden sind und da auch agieren können. Für Berufsanfänger, wenn ich sehr jung bin und sehr neu, könnte ich mir das schon vorstellen.
Ich fand das nochmal ganz spannend, weil ich habe eine Weile darüber selber nachgedacht. Ich hatte so eine Unterhaltung mal mit einer Kollegin noch zu Unternehmensberatungszeiten, die mir irgendwann sagte, oh, unsere Stellenausschreibungen sind so derartig männlich ausgeschrieben und dann hält man eine Assistenzstelle daneben und die ist total weiblich ausgeschrieben. Die hat sich auch trotzdem da beworben bei besagter Unternehmensberatung und hat dann da auch gearbeitet. Aber das weiß ich und das war, ich muss mal gerade zurückrechnen, 2016. Das war das erste Mal, dass ich mir wirklich darüber Gedanken gemacht habe, noch eine ganze Weile bevor ich dann ins HR gestartet bin, was das eigentlich auslöst. Und seitdem fällt es mir in Teilen auf, dass die Stellenausschreibungen eher männlicher verfasst sind. Ich finde auch da wieder ein Sprachthema. Ich finde, wenn die Stellenausschreibung auf Englisch ist, für mich klingt es weniger geschlechterspezifisch. Und auch bei deutschsprachigen Jobbeschreibungen, mich persönlich hat es noch nie abgehalten davon, mich zu bewerben. Aber da hast du auch total recht. Wir schauen nicht auf uns persönlich. Wir teilen vielleicht Erfahrungen, aber wir gucken quasi in die breitere Menge. Und da stimme ich dir total zu.
Und vielleicht ist es auch relevant zu sagen, welches Bild habe ich vor Augen, während ich das schreibe, das Erwartungsmanagement auf der eigenen Seite. Und ich habe mal Beispiele rausgesucht. Also laut verschiedenen Untersuchungen, also das ist jetzt nicht Anjuli findet, zum Beispiel, wir haben durchsetzungsstark, empathisch und engagiert. Durchsetzungsstark, männlich, empathisch, weiblich, engagiert, neutral. Was ich aber noch krasser fand als Beispiel war, unter Druck arbeiten können, in einem kooperativen Umfeld arbeiten können oder in einem dynamischen Umfeld arbeiten können. Dieses unter Druck arbeiten, wenn das extra erwähnt wird, das macht ja was mit meiner Kultur, anstatt dass ich sage, in einem dynamischen Umfeld. Und genauso führen können, Kommunikationsfähigkeiten haben, starke Führungsqualitäten haben. Das macht ja auch was mit deiner Kultur. Das ist für mich ein bisschen vergleichbar mit Kriegsmetaphern. Wenn du immer sagst, hey, die Truppen führen oder mit dir möchte ich nicht bis nach Moskau laufen. Ich hoffe, das sagt jetzt niemand mehr. Das war früher so ein Satz. Aber das macht ja eine Dynamik.
Total.
Und es gibt ja diese Studien, dass man sagt, Frauen bewerben sich dann eher und Männer eher. Und letztlich für dich, vielleicht sind wir auch gerade dem so-called Third-Person-Effekt auf den Leim gegangen, der, also Dritte-Person-Effekt, also betrifft jemand anderes als mich-Effekt, bedeutet, dass viele Menschen glauben, sie sind immun gegen diese ganzen Phänomene. Also Leute sagen, ich werde von Werbung nicht beeinflusst, nur die anderen. Vielleicht ist es ja bei den Stellenausschreibungen auch so, dass wir denken, hey, das macht gar nichts für uns und wir nehmen es doch auf.
Würde ich unterschreiben, dass das definitiv der Fall sein könnte.
Es gibt Studien dazu, die sagen, die nicht männliche Beschreibung zu nehmen, erhöht die Anzahl an deinen Bewerbungen um mindestens 20-30%, je nachdem, welche Studie du dir anguckst. Und das reicht ja schon. Also sagen wir so, Annika, wenn es dir egal ist, aber andere Leute sich mehr bewerben, dann ist es ja auf gar keinen Fall schädlich, zu sagen, wir nehmen den anderen Weg.
Das trifft genau das Thema, eine Debatte zum Gendern, die in Deutschland sehr viel geführt wird. Ich gendere nicht wirklich im Podcast, du manchmal, aber wir gendern jetzt.
Wir gendern die ganze Zeit. Das
echt?
Ist, ja, sicher.
Mitarbeitende, sage ich meistens. Ich finde, das ist schon wieder das Gendern für Faule so ein bisschen. Ich sag's jetzt mal so lapidar. Ich selber merke, dass ich versuche, eben nicht MitarbeiterInnen zu sagen, sondern mich mit Mitarbeitende, dass ich mich damit einfach wohler fühle in meiner Sprache.
Bitte sag doch mal nicht, dass du nicht genderst, wenn du Mitarbeitende sagst. Es geht ja darum, wenn Leute konsequent weiterhin Mitarbeiter sage und sagen, ist mitgemeint. Und wenn du jetzt sagst, wir gendern nicht, dann klingt es so, als würden wir die ganze Zeit konsequent sagen, Mitarbeiter und Zuhörer und du bist doch mitgemeint.
Okay. Dann gendern wir mit Mitarbeitende auch. Aber weißt du, worauf ich damit hinaus möchte, ist, ich verstehe diese ganzen Aufreger nicht, wenn Leute sagen, mir ist es doch egal, ob ich gegendert werde oder nicht. Ja, wenn bei mir jemand, ich sag mal, im beruflichen Kontext sagen würde, komm Kollegen, lass mal irgendwie los. Wenn das eine Kultur ist, in der ich mich wohlfühle, in der ich mich von dieser Person, die diese Aussage tätigt, gesehen und respektiert fühle, dann ist das an der Stelle was, wo ich mich trotzdem angesprochen fühle, auch wenn diese Person dann sagt, so komm Kollegen, lass mal los. Aber ich selber finde, niemand stirbt dabei zu gendern, weil einfach die Tatsache, dass irgendjemand sich dadurch mehr inkludiert fühlt, finde ich, ist schon Grund genug dafür, das zu tun. Jeder Mensch hat andere Sachen, die ihn stören, die ihn beeinflussen, die in irgendeiner Form mit einer Person negativ resonieren. Es tut keinem weh, macht's doch einfach. Und wenn damit sich eine Person weniger ausgeschlossen fühlt, dann hat sich schon gelohnt.
Ja, und vor allem, wenn du mich mitmeinst, dann mein mich doch so mit, wie ich angesprochen werde. Ich nenne dich doch auch Annika und nicht Julia. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen, es gibt Studien, wir verlinken die euch natürlich, in denen wir wissen, jede zweite Stellenanzeige ist so formuliert, dass sie eher Männer anspricht als Frauen. Wenn wir das ändern und wenn wir uns wegbewegen von diesen klassischen männlich interpretierten Begriffen, wird sich die Anzahl unserer Bewerbungen signifikant erhöhen und ich spreche mehr Frauen an. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Es gibt da Tools zu. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr da Hilfe braucht, meldet euch gerne. Ich helfe euch da gerne, ich berate da auch gerne zu. Aber vielleicht als kleiner Mini-Tipp für euch, macht eine Adverse Impact-Analyse. Das heißt, schaut doch einfach mal, wie viele Männer und Frauen sich auf eure Stellenausschreibung beworben haben und wie das Verhältnis ist. Das Stellenausschreibung, das bisschen trockenere Thema und auch das einfachere Thema. Weil Papier kann ich 5-mal überlegen, kann ich meine Freundin drüber gucken lassen, kann ich meinen Freund drüber gucken lassen. Und ich bin meistens nicht so emotional involviert, bei welchem Thema die Leute, alle Leute, aber persönlich involviert ist, sind ihre eigenen Vorurteile und Biases. Und ich sehe, Annika, du hast dazu was zu sagen.
Ich muss gerade schmunzeln. Ich will die ganze Zeit die Anekdote erzählen zum Thema Bias aus dem Business bei uns. Und jetzt muss ich immer einen riesengroßen Shoutout an Rocco, der dieses Thema letztes Jahr bei mir angebracht hat. Stell dir vor, du wirbst dich. Du hast eine Eingabemaske für deine Bewerberdaten. Du hast Beziehungsstatus da drin stehen. Also bist du ledig, verheiratet, hast du Kinder. So, wir haben sowas nicht da drin stehen, weil ich der Meinung bin, das geht niemandem was an. Jetzt dreimal darfst du raten, wenn man in Lebensläufe schaut, auch wenn es nicht in der Maske gefragt wird, was glaubst du denn, geben Männer das proaktiv, ohne dass sie gefragt werden auf ihrem CV an oder geben eher Frauen das proaktiv, ohne dass sie gefragt werden auf ihrem CV an?
Ich glaube Männer und ich glaube, die werden auch gefragt, wie die Betreuung von den Kindern denn sichergestellt ist, wenn mal was ist.
Korrekt, genau.
Korrekt,
die.
Cool.
So, jetzt hat der liebe Kollege Rocco sehr, sehr viel rekrutiert in einem Jahr und meinte irgendwann zu mir, sagt, Annika, ganz ehrlich, mir fällt auf, dass viel mehr Frauen, obwohl wir bei About You danach überhaupt nicht fragen, aktiv da reinschreiben, ob sie Kinder haben oder nicht und das auch unabhängig davon, ob sie sich für 100% bewerben oder nicht. Ich finde das schwierig und Ich stelle an der Stelle ein Pattern fest. Warum gewöhnen wir uns nicht an, das noch stärker zu anonymisieren? Also an der Stelle zu sagen, wir können bei uns in der Recruiting-Lösung, die wir haben, Standard-Lebensläufe quasi aus der Maske rausziehen, dass nicht die eigenen verwendet werden. Diese Standard-Lebensläufe haben übrigens auch kein Foto mit drauf. Da stehen solche Infos nicht drauf. Also dass die konsequent nicht verfügbar sind an der Stelle, egal ob du sie angibst oder nicht. Und wenn du das gerne noch erzählen möchtest im Gespräch, natürlich kannst du dann erzählen, dass du Kinder hast oder nicht. Ich finde das einen so tollen Punkt, der da angebracht wurde. Ich habe lange drüber nachgedacht, würde ich jetzt gleich nochmal erzählen, was es bei mir ausgelöst hat, aber du hattest gerade eine Frage.
Ich wollte fragen, ob das jetzt deine Wunschmusik wäre, dass das so ist, oder ob ihr das schon macht, weil...
Du meinst diese Standardlebensläufe ohne Foto machen wir schon so.
Weil ich finde es super toll und habe neulich auch sehr stark bei meinen Kunden und überhaupt bei allem, die es hören wollten, die Lanze gebrochen fürs Blind Hiring. Und dann habe ich auf LinkedIn gesehen, dass jemand gepostet hat, dass 3 von 5 Personalverantwortlichen direkt Bewerbungen raussortieren, wenn da keine Fotos sind. Wenn du es als HRlerin noch nicht checkst.
Ich muss eine kleine Fußnote dran setzen, jetzt auf About You schauen. Also du kannst bei uns Bewerbungen reingeben, du lädst deinen Standardlebenslauf hoch, Daten oder kannst Daten selber eintragen, kannst mit deinem LinkedIn-Profil verknüpfen, aber dann kannst du im Tool mit einem Knopf einen Standardlebenslauf in neutralem Layout, alle Lebensläufe gleich, ohne Foto und nur mit den Informationen, die du vorkonfiguriert hast, ausdrucken lassen. Jetzt gibt es auch im Modebereich Jobs, wenn wir zum Beispiel sagen, es wird ein Fitting-Model an der Stelle gesucht in folgendem Look. Ja, da müssen Fotos hochgeladen werden. Nichtsdestotrotz finde ich auch immer da, erfasse doch für eine Stelle die Infos, die relevant sind. Und wenn jemand einen Job hat, der nicht an ein direktes Aussehen geknüpft ist an dieser Stelle, dann finde ich, muss man auch nicht zwingend ein Foto von dieser Person erfassen. Und ich muss kurz erzählen, was das mit dieser Anfrage bei mir ausgelöst hat. Ich fand es erstmal wahnsinnig...
Also genau. Die Anfrage vom Rocco, warum ist das so?
Ja. Ich fand es erstmal, war ich total geflasht, dass ich mir denke, krass, hat ein riesengroßes Department bei uns zu verantworten, sehr, sehr viele Mitarbeitende in diesem Department und ist einfach so aufmerksam, sowas festzustellen. Also ich habe mich erstmal richtig gefreut. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe die ganze Zeit darüber nachgedacht und dachte mir, hey, aber die sind doch selber schuld, wenn sie das da angeben. Ich gebe das auch nicht da an, weil ich der Meinung bin, es geht doch niemandem was an, wie meine Privatsituation ist.
Ich gebe das da auch nicht an, weil du wie viele Kinder zu Hause sitzen hast?
Den Patenhund. Nein, aber ich gebe es nicht an. Ich bin der Meinung, es geht halt auch einfach niemandem etwas an. So, aber... Danach, weißt du, was ich mal gemacht habe? Danach habe ich einfach mal gegoogelt und dachte mir so, woran kann das liegen, dass Menschen der Meinung sind, dass sie das zwingend angeben müssen? Und dann bin ich mal auf eine kleine Google-Suche losgegangen. Wie sieht denn der perfekte Lebenslauf aus? Es ist echt viel, ja, sehr, sehr von gestern. Was beinhaltet der perfekte Lebenslauf? Da stehen Sachen wie, der Lebenslauf darf nur eine Seite lang sein. Der Lebenslauf muss zwingend ein seriöses Foto beinhalten. Der Lebenslauf muss zwingend einen Beziehungsstatus, ob man ledig verheiratet, Kinder ist, sonst was. Ich finde es wirklich traurig. Und das findet man auf Google. Was dann sagt, wenn die Menschen sich damit auseinandersetzen, natürlich schreiben sie das in den Lebenslauf. Und dann ist es meine Aufgabe als Personalverantwortliche, da gegenzusteuern.
Zu allem ja, aber, und das, liebe Community, einmal, ich habe keine Kinder, ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Rückmeldung, ich freue mich wirklich, wenn ihr Bezug drauf nehmt. Ich war immer ein bisschen da, wo du auch warst, und dann habe ich von der wundervollen Alexandra Zykunov das Buch gelesen, Wir sind doch alle längst gleichberechtigt, wo sie mit 25 Bullshit-Sätzen aufräumt und wirklich Riesenleseempfehlung, wirklich für alle. Und genau diese Sätze auseinander nimmt. Also, wo kommen die her? Wie gehe ich damit um? Warum sind die Bullshit? Klassischerweise, Frauen wollen doch gar keine Karriere machen. Und sie behandelt natürlich auch dieses ganze Thema Karriere, Lebenslauf. Und ich war, bevor ich dieses Buch gelesen habe, liebe Annika, immer bei dir. Und habe gedacht so, ja, dann gib das halt nicht an. Es ist doch nicht mein Problem. Aber ich glaube, das ist eine Perspektive, die du nur haben kannst, wenn du selber keine Kinder hast. Weil was in dem Buch schon diskutiert wurde, und das habe ich verstanden, ist, warum sollte ich denn nicht angeben, dass da eine dritte Person ist oder vierte oder fünfte, die krank werden kann. Und ich finde eigentlich nach der Lektüre dieses Buches, der vielen feministischen Bücher, habe ich mich geändert und habe gedacht, nein, Eltern sollen natürlich angeben können, dass die Eltern sind, wenn das wichtig für sie ist. Ich sage nicht, dass sie es angeben müssen. Ich finde eher, und das ist ja auch mein Antrieb mit meiner Firma, wir müssen bitte das Personal so ändern, dass das in Ordnung ist. Wir müssen sicherstellen, dass wir HR machen, das nicht diskriminiert, das auch diese unbewussten Vorurteile wegmacht. Und natürlich sagen wir, Frauen oder Menschen haben Kinder und wir müssen ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem ich bitte nicht meine Kinder wegignorieren muss. Diese Perspektive, das geht mich nichts an, ist falsch, genauso wie ich es auch falsch finde, wenn auch da in meiner Erfahrung immer Frauen schon proaktiv angeben, wie die Kinderverwaltung gesichert ist.
Ich stimme dir dazu, ich habe aber darauf zwei Themen. Wegignorieren ist es nicht, wenn man die Kinder rauslässt, aber ich finde, dieser Bias ist noch da bei ganz, ganz vielen Menschen. Bis man diesen Bias geändert hat, bis man in der Lage war, da mehr Gleichberechtigung zu schaffen, muss man Maßnahmen treffen, um solche Diskriminierung auszuschalten, indem man sagt, man erfasst diese Daten nicht. Und ich finde auch dann, wenn jemand aufgrund privater Verpflichtungen sagt, ich muss heute eher von der Arbeit los, meine Kinder sind krank. Ich finde, das zählt genauso, wie wenn man sagt, ich habe pflegebedürftige Eltern zu Hause. Es ist irgendwas, also einfach, es gibt noch ein Privatleben neben dem Job. Ich finde es vermessen, wenn Leute sagen, oh Gott, die Kinder könnten ja krank werden von der Person. Ja, es könnten auch meine Eltern übermorgen krank werden,
ja, oder
und ich würde
du wirst
mich
krank
um sie kümmern müssen. Oder ich werde krank, genau, also das ist ein riesengroßer Vorurteil, den sehr, sehr, sehr viele Menschen haben. Und ich glaube, bis man in der Lage ist, dass man angeben könnte als Frau, ich bin ledig, habe vier Kinder und nicht die Frage gestellt kriegen würde, wie genau stellst du dir das denn vor, 100% zu arbeiten? Wie regelst du die Betreuungsarbeit? Ich glaube, da ist egal wo in Deutschland, ich würde fast sagen global, noch ein ganz, ganz, ganz weiter Weg zu gehen.
Ich würde es wahrscheinlich auch nicht angeben. Ich würde auch nicht angeben, ob ich verheiratet bin oder nicht. Also das erzähle ich dir halt, wenn du meine Steuerklasse haben willst für die Abrechnung. Ich wollte nur sagen, ich habe durch dieses Buch und viel Literatur eben auch die Perspektive verstanden, dass Frauen gesagt haben, ich möchte mein Kind nicht verheimlichen. Und es würde sich so anfühlen für sie, wenn sie es verheimlichen. Aber wir hatten, um vielleicht einmal kurz den Bogen zum Thema wieder zu spannen, was gibt es denn für Vorurteile oder sogenannte Biases, die im Vorstellungsgespräch oft einfallen. Vielleicht einmal für dich. Ich hatte bei meiner Kolumne dazu den Aufhänger gemacht. Wir wollten doch eigentlich eine Frau einstellen, aber keine war gut genug. Auf Deutsch heißt es übrigens Ergebnisverzerrung durch den Interviewer. Was gibt es denn für Stereotypen oder Vorurteile?
Vorurteile, würde ich sagen, kann man ganz breit fassen. Und zwar Vorurteile gibt es auf jegliche Art von Anderssein. Also man selber nimmt sich selbst als Maßstab und alles, was irgendwie abweicht, kann vorurteilsbehaftet sein. Das können Namen sein, das können Haarfarben sein, das können Hautfarben sein, Herkunft, Religion, Unis, auf denen Personen gewesen sind. Wisst ihr, wie oft ich in Beratungszeiten alleine die Diskussion geführt habe, nein, man muss nicht nur von der WHU oder der EBS Leute einladen. Auch das ist eine Art von Diskriminierung. So, das per se kann erstmal jegliche Kategorie des Andersseins als man selber oder der Durchschnitt, der in einem Unternehmen tätig ist an Mitarbeitern, anders sein und Vorurteile auslösen.
Ich habe mal so die fünf typischsten Recruiting-Verzerrungsfehler aufgeschrieben. Und das erste, wie du schon ganz klassisch gesagt hast, sind diese Stereotypen, also unbewusste Vorurteile gegenüber einer bestimmten Gruppe. Typisch Mann, typisch Frau, typisch Allmann, typisch Beamter. Du siehst jemanden und hast ein bestimmtes Bild vor dir. Unser Gehirn macht es ja nicht, weil wir böse sind oder weil wir diskriminieren wollen, sondern es ist für uns natürlich einfacher, in diesen Clustern zu denken. Und es gibt ganz viele nicht so dramatische Stereotype, typisch deutsch, du siehst aus wie eine Beamtin. Problematisch oder sehr problematisch wird das natürlich, wenn wir ganze Eigenschaften und Leistungen auf jemanden projizieren. Also die Frau brauchen wir nicht für den BI-Job, weil Frauen können kein Mathe. Männer sind nicht empathisch genug für HR. Hinterfragt euch da wirklich selber. Dann gibt es, das hatte die Annika eben schon gesagt, den sogenannten Halo- oder Horn-Effekt. Halo, der Heiligenschein, sagt, ein positiver Ersteindruck macht auch eine positive Beurteilung der Rest der Person. Ganz klassisch gut aussehende Leute. Also gut aussehende Leute sind immer auch smart. Oder Leute mit Brille können immer gut Mathe. Leute von Harvard sind gute Anwälte, sowas. Und der Horn-Effekt ist genau andersrum. Also eine Eigenschaft wie das Teufelshörnchen macht es schlecht. Das klassische Beispiel, was wir letzte Woche ja schon mal angedeutet hatten, die Kollegin, die nach Vornamen aussortiert. Natürlich sagt überhaupt gar nichts.
Ich glaube, das
nichts.
Wird jetzt unser schönes Beispiel, wie HR muss mit dem Business aligned sein, ist die Kollegin, die nach Vornamen auswählt.
Kollegin, was ihr Jobprofil angeht, nicht Kollegin, was das Unternehmen angeht. Ich muss es einmal sagen, ich bin mir sicher, es ist ein No-Brainer, aber natürlich könnt ihr nicht wissen, wie gut oder schlecht jemand ist, abhängig davon, wie die Person mit Vornamen heißt. Dann haben wir den Primacy-Effekt, also der erste Eindruck prägt. Das müssen wir uns einfach bewusst sein, gerade in Vorstellungsgesprächen. Du siehst jemand, der ist dir sympathisch, der kommt von der gleichen Uni, du wirst ihn mögen. Mein Pro-Tipp da ist, ich versuche das auch immer, wenn ich in Vorstellungsgesprächen sitze, gebe ich alle 5 Minuten oder 10 Minuten eine Bewertung von 1 bis 10, eine Nummer. Also ich schreibe einfach nach 10 Minuten einmal kurz hin, wie ich den Kandidaten oder die Kandidatin zwischen 1 und 10 finde. Man sieht dann sehr gut, dass das variiert, weil man denkt super oft am Anfang, oh, super gut oder hey, super schlecht.
Finde ich einen super praktikablen und ganz, ganz leicht umzusetzenden Tipp.
Dann gibt es den Similarity-Effekt, also den Ähnlichkeitseffekt. Das bedeutet einfach, wir tendieren dazu, Leute einzustellen oder zu mögen, die uns ähnlich sind. Die gleiche Hintergründe haben, die gleiche Erfahrungen haben, die vielleicht aus der gleichen Gegend kommen. Führt natürlich zu einem super homogenen Team und zu gar keiner Diversität. Ich habe ja eben schon vom Third-Person-Effekt erzählt. Wenn man so sagt, nee, das stimmt überhaupt nicht bei mir, guckt euch mal wirklich ganz selbstkritisch an, wer sind eure engen Vertraute? Wer sind eure engen Freunde? Was ist die Mehrzahl der Leute, die ihr in eurer Freizeit seht? Ganz, ganz oft sind es Leute, die sehr ähnliche Erfahrungen haben wie ihr, die aus dem gleichen Umfeld kommen, was ja total selbstverständlich ist, weil es ist ja viel einfacher, mit jemandem zu reden, der in der gleichen Stadt aufgewachsen ist oder das gleiche Mindset hat. Achtet da privat drauf, weil auch da mehr Diversität ist immer besser, ist immer toller. Aber achtet wirklich auch im Recruiting drauf. Dann haben wir noch den Rosenthal-Effekt. Das ist das, was du eben gesagt hast. Erwartungen beeinflussen die Wahrnehmung. Ein Abschluss von einer renommierten Uni führt zu einer überhöhten Erwartung. Also wenn der auf Harvard war, ist der ein fantastischer Anwalt. Oder sie.
Ich muss in dieser Zeit viel an Unternehmensberatung zurückdenken. Da hast du ja die Case-Interviews, also die typischen Case-Studies, die du da lösen musst. Und auch da, ganz ehrlich, wenn ich aus einem Uni-Umfeld komme und ich finde, diese Case-Studies zu lösen, das ist Handwerkszeug, was man lernt und was man übt. Und wenn ich an einer Uni gewesen bin, in der mein Umfeld sehr, sehr auf Unternehmensberatungskarrieren fokussiert ist und ich wahnsinnig viel bereits mit solchen Case-Studies von Semester 1 an in Kontakt komme und wöchentlich genau in dieser Methodik Cases löse, ja natürlich bin ich dann brillant in den Interviews und kriege das alles wunderbar gebacken, als jemand, der das vielleicht nicht so oft macht. Und ich würde an der Stelle wirklich sagen, dass das nicht der Unterschied ist, ob jemand hinterher in einer Unternehmensberatung Partner wird oder Partnerin wird. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Für mich war es komplett Neuland, als ich dann irgendwann in meinem Psychologie-Master auf die Idee komme, ich möchte gerne in die Unternehmensberatung. Ich habe es mir am Wochenende beigebracht, die Cases zu machen, weil nein, im Psychologiestudium an der Ruhr-Universität Bochum habe ich sehr viel gelernt, aber nicht, wie ich Case-Studies in Strategieberatungsinterviews löse.
Ich würde gerne einmal, Annika, aber ergänze bitte unbedingt, wenn ich was vergesse, ein paar Tipps und Tricks euch sagen, wie ihr zumindest gegen die verzerrten Vorstellung im Interview vorgehen könnt. Erster Tipp. Standardisiert das Interview. Indem ihr euch vorher einheitliche Fragen und Bewertungskriterien überlegt, schafft ihr die gleichen Voraussetzungen für alle Leute. Wenn ihr keine standardisierten Interviews habt, könnt ihr die Leute danach nicht vergleichen und müsst viel mehr nach dem Bauchgefühl gehen. Nach dem, ach, wer hat denn jetzt vielleicht eine ähnliche Sprache wie ich gesprochen? Also Phrasensprache. Deswegen ganz wichtig, einheitlicher Fragen- und Bewertungskatalog. Dann implementiert Blind Hiring, soweit es geht. Keine Fotos, kein Namen, Alter, Geschlecht, Geburtsort. Ist alles wirklich völlig egal für die Qualifikationen und die Fähigkeiten der Kandidatinnen. Klar, ihr seid eine kleine Firma, ihr habt vielleicht nicht ein Employee-Applicant-Tracking-System oder irgendein Recruiting-System. Mein Gott, dann schreibt's halt rein. Sendet kein Foto mit. Dann, aus vielfältigen Gründen wichtig, aber auch wichtig für das Thema Diversität und Bias-Reduzierung, führt die Interviews im Team. Also zum einen macht es total Sinn, weil der Mensch, der eingestellt wird, wird ja auch mit mehreren Leuten zusammenarbeiten. Und es ist auch wieder gut für eure Kultur im Unternehmen, weil ihr andere Leute in die Prozesse involviert. Ihr gebt anderen Leuten die Möglichkeit zu wachsen, was zu lernen. Annika, wie ist bei About You? Sitzt da immer der Hendrik alleine in jedem Interview?
Genau, Hendrik hat alle Menschen alleine eingestellt, die
alle 500, die er da geheiert hat.
Genau, mehr noch, Hendrik stellt die alle alleine ein. So garantieren wir Diversität. Nein, natürlich nicht. Also es kommt total auf die Position an, wie seniorig diese Rolle ist. Wenn man irgendwie als Director bei About You startet und interviewt, dann lernt man tendenziell deutlichst mehr Leute kennen, als wenn man nach der Uni startet. Nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, ich würde sagen, du lernst mindestens 3 Personen entlang deines Prozesses kennen. Mindestens. Die dich interviewen und die letztlich auch zusammen an der Entscheidung diskutieren, ob du die richtige Person für die Position bist oder nicht. Das ist echt das Minimum. Also Recruitment, dann direkter Vorgesetzte, direkte Vorgesetzte, häufig nochmal eine Runde mit dem Team, um das gemeinsam zu evaluieren und dann häufig nochmal je auch da nach Position, je nach Höhe, nochmal ein weiterer potenzieller Vorgesetzter.
Und wer entscheidet am Ende des Tages? Braucht ihr eine einheitliche Entscheidung für eine Person oder sagt ihr, die Mehrheit muss dazu sein oder gewinnt am Ende des Tages der Vorgesetzte oder diskutiert man und verhandelt man?
Also man diskutiert letztlich, Entscheidung generell hat in der Regel direkter Vorgesetzte, direkte Vorgesetzte, aber andere haben natürlich eine Vetomöglichkeit. Wenn jemand sagt, schön, dass deine Interviews toll waren, aber die Person hat sich in meinen Interviews als Rassist geoutet, dann hat man da an der Stelle ein Veto. Aber nichtsdestotrotz würde Recruiting nicht sagen, ah, du fandest die Person nicht so toll, du nimmst die jetzt aber rein. Sprich, es können unterschiedliche Meinungen drauf sein. Ich finde es am wichtigsten, dass direkte Vorgesetzte an der Stelle sagen, das ist die Person, mit der ich gerne zusammenarbeiten möchte. Ich finde es aber auch wichtig, bei unterschiedlichen Meinungen, dass Menschen begründete Vetokarten ziehen müssen. Es muss nicht jeder hundertprozentig der gleichen Meinung und Fan von der Person sein. Ich glaube, dann sucht man teilweise die Nadel im Heuhaufen. Aber ich finde die Vetomöglichkeit wichtig.
Das finde ich eine total schöne Idee. Jetzt, wo du es gesagt hast, das wäre ja das Allerwitzigste, wenn Recruiting sagt, wir fanden den Kandidaten toll, Fachbereich hasst ihn. Und Recruiting sagt, ja, aber müsst ihr einstellen.
Ich würde es gerne mal austesten, nein, Scherz.
Ja, mach doch mal mein Abschiedsgeschenk an euch.
Ich finde aber wirklich nicht, dass das so häufig vorkommt. Es gibt schon Fälle, wo Vetos stattfinden. Ich kriege viele Diskussionen mit, wo Leute irgendwie leicht unterschiedlicher Meinung sind. Und das finde ich total okay. Und deswegen sitzt man da auch und deswegen diskutiert man dann ja auch in der Runde, um verschiedene Meinungen an einen Tisch zu bringen. Aber diese Veto-Karte an der Stelle bei begründeten Themen ist eine ganz gute Möglichkeit, so einen Gesamtkonsensus zu umschiffen.
Ja, noch einmal mein Thema, wie immer, Sichtbarkeit und wertschöpfende Arbeit. Liebes Recruiting-Team, das ist eine Option, da könnt ihr richtig Sichtbarkeit gewinnen, wenn ihr das gut macht. Also was natürlich nicht Sichtbarkeit gewinnt, ist zu sagen, ich mochte den nicht oder die, ich habe da ein dummes Gefühl, der war aber nicht nett. Aber was ihr schon seht, ihr seid ja die Experten für das Interview. Ihr seid ja auch die Experten, die mitkriegen, wie lange bleiben die Leute über verschiedene Departments. Und wenn ihr dann sagt, ich weiß nicht, ich denke mir jetzt ein Beispiel aus, hey, ihr habt gesagt, ihr braucht jemand, der super dynamisch ist und super gut mit Druck umgehen kann. Wir haben die letzten zwei Male schon da einen Kompromiss gemacht und es ist jedes Mal passiert, dass die Leute nicht glücklich im Unternehmen geworden sind, weil wir eben sehr digital, sehr schnell, was auch immer sind. Meine Empfehlung wäre, das nochmal abzuklopfen oder wirklich zu gucken, wenn ihr solche Sachen in diese Gespräche bringt, dann seid ihr auch ein richtig ernstzunehmender Partner oder eine Partnerin bei den Gesprächen und nicht nur diejenigen, die koordinieren, sondern dann bringt ihr Wert. Dann macht es auch Sinn, dass ihr in diesen Prozessen mitsitzt.
Also auch qualitative Daten parat haben und mit Beispielen, mit konkreten Beispielen, Verhaltensbeispielen aus dem Interview von vorherigen Kandidaten, Kandidatinnen auf einer Stelle, die parat haben, nicht über meine individuelle Meinung, mein persönliches Bauchgefühl sagt, sondern meine Beobachtung war die folgende, basiert auf folgenden X-Punkten. Deswegen komme ich zu dem Entschluss, dass... ist immer individuell gefärbt, ja, weil man durch seine eigene Brille auf Themen schaut. Nichtsdestotrotz solche Themen immer parat haben, mitdiskutieren und ein, ich fand ihn aber irgendwie doof. Ja, just don't.
Ich könnte mit dem nicht arbeiten, ja.
Musst du auch nicht.
Gut, musst du auch nicht. Aber der nächste Punkt, super schöne Überleitung, also als hättest du es gewusst, reflektiert euch bewusst und auch wenn es unangenehm ist. Hinterfragt Bauchgefühle. Sucht ihr nach einem rationalen Grund, jemanden abzulehnen? Ne? Also wenn ihr so merkt, wir suchen und irgendwie weiß ich nicht und objektiv ist diese Person aber sehr qualifiziert und gut für die Position und ihr findet keinen Grund, also ihr habt einfach nur so ein Störgefühl, guckt mal, ist das ein unbewusstes Vorurteil? Habt ihr da irgendeine Ratio hinter, die ihr gar nicht wissen wollt? Und, das würde ich jedem empfehlen, macht Schulungen zu Unconscious Biases. Also trainiert sowohl euch selber, es gibt da Fragebögen, es gibt Selbsttests, es gibt fantastische Schulungen, es gibt Leute, die da richtig fantastisch unterwegs sind. Macht das, weil wir machen das alle die ganze Zeit, haben wir diese Vorurteile immer so ein bisschen. Und das ist übrigens auch egal, ob ihr die positiv oder negativ habt. Also auch wenn ihr sagt, ich beurteile immer Frauen zu nett oder ich will denen ja helfen, weil die ja schwächer sind. Es sind alles Vorurteile. Es ist Quatsch. Es ist nicht die Wahrheit. Nicht alle Leute mit dem gleichen Vornamen sind gleich. Nicht alle Leute mit der gleichen Haarfarbe sind gleich. Es ist einfach Quatsch.
Auch da, es reicht nicht, dass man einmal ein Unconscious Bias Training macht. Beispielsweise ihr seid in der HR-Abteilung und ihr sagt, jeder, der hier in der Company anfängt, bekommt zum Start ein Unconscious Bias Training und dann macht man einen Klick und sagt, ja, ich habe das verstanden und gelesen. Wiederholt das jährlich, gerade in Positionen, wo viel rekrutiert wird, beispielsweise ein Recruiting-Team. Es gibt so tolle Programme diesbezüglich und wenn ihr kein Budget habt dafür, es gibt unfassbar viele freie Ressourcen, wenn ihr googelt, es gibt tolle interaktive Online-Trainings, kostenfrei und es kann wirklich Spaß machen, sich im Team zusammenzusetzen und auch da gegenseitig sich mal den Spiegel vorzuhalten, was man für Vorurteile hat. Und ich kann euch versprechen, man hat immer wieder, jedes Jahr entdeckt man irgendwo was Neues. Es war noch nie so, dass alle da saßen und sagten, nee, hatte kein Vorurteil.
Wir machen ungeschminktes HR und ich liebe den Namen und ich liebe die Logik, die dahinter steht und deswegen werde ich jetzt was sagen und vielleicht werde ich es bereuen. Aber zu dem Thema Unconscious Biases, ich weiß noch, ich habe vor Jahren mal so einen relativ kurzen Selbsttest gemacht. Der ging eine DIN A4-Seite lang und du musstest Sachen mit Ja und Nein beantworten und dann die Frage. Und da ist es mir, Annika, wie Schuppen von den Augen gefallen. Eine der Fragen war, dir ist bewusst, dass Menschen natürlich nicht schwarz oder weiß sind. Dir ist bewusst, dass Hautfarbe nicht schwarz oder weiß ist. Also es ist lange her, muss man auch sagen. Und dann habe ich das ausgefüllt und ich weiß noch, Stunden später, also wirklich eine signifikante Zeit danach, habe ich das erst gecheckt und habe gedacht, oh mein Gott, ich war so in meiner Bonn-Bad Godesberg privilegierten, null diversen Bubble, dass ich darüber nicht einmal nachgedacht habe. Und deswegen, das war nicht einfach für mich, das zu erzählen, aber deswegen macht diese Tests. Es sind manchmal Sachen, auf die kommt ihr gar nicht. Genauso wie ich das vor einigen Wochen erzählt habe mit dem Grundgesetz der Tiere. wenn das dich nicht betrifft, denkst du da oft nicht drüber nach, einfach weil die Notwendigkeit für dich ja gar nicht besteht. Und diese Tests helfen euch so sehr, eure eigene Wahrnehmung zu hinterfragen.
Ich hatte ganz lange einen Bias. Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt. Also ich hatte nie Eltern, die mir irgendwo die Tür geöffnet haben in Richtung Uni oder Arbeitswelt. Ich wurde immer unterstützt, so gut sie konnten. Finanziell unterstützt, sie haben mich in allem unterstützt, ja, groß unterstreichen. Aber es war nicht so, dass ich sagen könnte so, Papa, ich würde da gerne ein Praktikum machen und der würde sagen, gar kein Problem, ich kenne da den halben Vorstand, ich schicke mal deinen Lebenslauf dahin, dann kannst du dahin.
Eine WhatsApp später bist du drin.
Genau, eine WhatsApp später mache ich dann Praktikum als Schülerin in der Strategieabteilung vom DAX-Konzern. Nein, war bei mir nicht so. Und ich merke, dass mich das total lange innerlich geärgert hat, wenn ich solche Fälle auf dem Tisch hatte in der Unternehmensberatung oder in der Personalabteilung, wo Kinder entsprechend von ihren Eltern in solchen Machtpositionen teilweise auch auf ganz nette Weise reingeworben wurden. Mich hat es irgendwie immer geärgert und ich hatte totale Vorurteile dazu, was aber total falsch ist. Das können so unfassbar smarte Menschen sein, wie aus jeder anderen Schicht auch. Dann haben die Eltern an der Stelle geholfen. So auch da, die Person hat es nicht verdient, mit so einem Vorurteil zu starten. Das hat ganz lange bei mir gedauert, das rauszubekommen, dass ich sage, das hat nicht zu bedeuten, dass die Person sofort einen Stempel auf die Stirn bekommt. Ja, man kann auch immer noch sagen, die Leute können es auch selber probieren, wenn der Lebenslauf ja so gut ist. Nichtsdestotrotz denke ich mir, ich habe jetzt keine Kinder, aber wenn ich Kinder hätte, dann würde ich auch alles in meiner Macht Stehende tun, um den Kindern möglichst tollen, guten, einfachen Lebensweg zu ermöglichen. Und so kommst du dann als Eltern auf die Idee und sagst so, hey, ja klar, das Unternehmen findest du toll, ich kümmere mich.
Finde ich total gut, dass du das teilst. Ich komme auch nicht aus diesen Verhältnissen, wo mir diese Türen aufgemacht wurden und ich musste viel mir selber erarbeiten und habe deswegen ähnlich wie du gedacht, aber was ich auch realisiert habe, ist, ich muss auch anerkennen, dass es Leute gibt, die noch weniger Hilfe hatten und die können da auch nichts für. Und da, finde ich, muss man sich manchmal auch leveln, wenn man sagt, ich übertreibe jetzt, ne, aber ich habe mir das auch alles selber erarbeitet und ich habe nicht in der Firma angefangen, die dem Papa gehört oder der Mama. Und es ging ja auch, aber wir haben ja trotzdem allein dadurch, auf welchen Schulen wir waren, in welchen Kreisen wir aufgewachsen sind, wie wir uns verbalisieren können, wie wir uns benehmen können, das sind ja alles Sachen, die wir geschenkt gekriegt haben, die uns auch geholfen haben.
Bei denen wir auf unsere Art und Weise einfach privilegiert sind.
Genau.
Natürlich gibt es Menschen, die sind noch mal privilegierter als wir. Es gibt Menschen, die sind deutlich weniger privilegiert als wir. Ich finde, man muss sich seiner Privilegien einfach bewusst sein. So. Und die Tatsache auch da, ja, man hat sich die Themen selbst erarbeitet. Wurde ich trotzdem immer finanziell unterstützt? Ja, es gibt viele Menschen, bei denen ist das nicht der Fall. Habe ich ein Pausenbrot in der Grundschule jeden Tag bekommen? Ja, Haken dran.
Konntest du studieren gehen?
Ja.
Und musstest nicht arbeiten?
Total.
Ich gucke gerade auf die Zeit. Wir hatten eine Stunde eingeplant für Biases oder eine Folge. Wir sind halb durch. Clearly ist das ein Thema, das uns wichtig ist. Mein Vorschlag wäre, wir machen jetzt hier einen Cut und nehmen das nächste Woche nochmal auf und sprechen dann eben auch nochmal über Stellenausschreibungen, was ist mit der Gehaltstransparenz, wann sollte ich das machen, wann nicht, was sind Gründe dafür und dagegen. Und würde hier einfach mal nach den Biases einen Schluss machen, wie immer an die Community die Bitte, redet mit uns, gibt es irgendwelche Tipps und Tricks, die ihr habt, die super gut funktioniert, was ist euch mit Biases passiert? Und wir sind weiterhin auf der Suche nach euren skurrilen HR-Geschichten. Wir wissen, dass es sie gibt. Ihr habt sie alle erlebt. Erzählt sie uns. Wir erzählen auch nicht, von wem sie kommen. Folgt uns auf LinkedIn. Schreibt uns über info@hr-ungeschminkt.de. Folgt der Annika auf LinkedIn. Folgt mir auf LinkedIn. Folgt mir auch, wenn ihr Beratung für eure HR-Themen braucht. Auch da freue ich mich, wenn ihr euch meldet.
Vielen Dank für die heutige Folge und finde ich ja eine super Idee, dass wir es in zwei Teile schneiden. Ich hoffe, dass die Community auch davon profitiert, dass wir unseren Gedanken hier so freien Lauf lassen, auch wenn man jedes Thema aus unterschiedlichen Perspektiven immer anschauen kann. Auch das sind ja unsere individuellen Meinungen, Themen, Best Practices, die wir hier teilen. Und ich persönlich finde es schön, dass wir das so offen tun und da auch im Zweifel merkt man ja, ein bisschen hitziger, emotionaler diskutieren, als wir es in den anderen Folgen getan haben. Und das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall auch. Und ich finde, das zeigt, dass uns das Thema einfach sehr am Herzen liegt.
Macht uns stolz. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wirklich jeden Tag darüber, wie viele Leute zuhören, wie viel wir von euch an Feedback kriegen. Es ist wirklich ganz beseelend und es macht sehr viel Spaß. Danke, Annika.
Es war mir ein Fest. Danke, liebe Anjali. Tschüss.